Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der für den heutigen Sonntag vorgegebene Predigttext nimmt uns direkt mit hinein in die Leidensgeschichte Jesu, in die Erzählung des Geschehens des letzten Erdentages Jesu, dem Tag von Gründonnerstagabend bis Karfreitagabend. Von der Fußwaschung und dem Abendmahl über die Gebetsnacht in Gethsemane und die Gefangennahme, über die Verhöre, die Verspottung und Geißelung, den langen Weg nach Golgatha, die Kreuzigung, den Tod und die Grablegung. Das sind Texte, die wir meist nur am Karfreitag hören. Schwer auszuhaltende Texte. Und heute gibt uns die Predigtordnung ein Stück aus dieser Geschichte vor. Ich lese den Predigttext aus Lukas 22, Jesu Gefangennahme. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Herr, regiere du unser Reden und Hören. Amen. Wir haben gerade den Bericht von Jesu Gefangennahme gehört. Eigentlich ist es aber der Bericht über einen Verrat. Denn genau hier an dieser Stelle, da wird der unvorstellbare Verrat offensichtlich. Der Verrat eines Freundes an seinem Freund. Der Verrat des Jüngers an seinem Meister. Der Verrat des Judas Iskariot an Jesus Christus. Ein Verrat durch einen Kuss. Der Kuss ist ja eigentlich eine Geste, die Freundschaft und Frieden ausdrückt. Hier wird er missbraucht als Erkennungszeichen des Verrats. Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Dieser Kuss steht für die ganze Abscheulichkeit und Bosheit im Handeln des Judas. Das macht Jesus hier mit seiner Frage deutlich. Warum gerade auf diese Weise? Ähnlich fragt Jesus die Männer, die gekommen sind, um ihn gefangen zu nehmen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Warum habt ihr mich nicht dort ergriffen? Warum kommt ihr hier in der Nacht, ihr hohen Priester und Ältesten? Warum seid ihr wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Soldaten ausgezogen? Und Jesus gibt selbst die Antwort: Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Und dann ist da noch ein Dritter, der handelt. Es heißt, Einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Einer der Jünger zieht sein Schwert und schlägt zu. Und wir wissen auch, welcher Jünger das war. Es war Petrus. So überliefert es jedenfalls das Johannesevangelium. Aber Jesus verbietet ihm weiterzumachen. Kein Kampf, keine Gewalt, sondern Jesus heilt das abgeschlagene Ohr des Knechtes. Und ebenfalls im Johannesevangelium hören wir eine Erklärung dazu. Da sprach Jesus zu Petrus: Steck das Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Und er ist bereit, den Weg zu gehen, der ihm vorbestimmt ist. Und im Matthäusevangelium hören wir an der gleichen Stelle noch eine weitere Erklärung von Jesus. Dort sagt er: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Ich möchte die hier direkt angesprochene Frage der Gewalt heute nicht aufgreifen. Auch wenn Gewalt, Mord und Körperverletzung, Krieg und Verfolgung sich doch scheinbar immer häufiger in den Vordergrund drängen. Ich möchte mit euch heute den Aspekt der Nachfolge aufgreifen. Und das möchte ich tun im Blick auf die beiden Jünger Jesu, die bei der Gefangennahme handeln. Judas und Petrus. Nachfolge ist ein etwas aus dem Gebrauch gekommenes Wort. Vielleicht wäre heute Follower gebräuchlicher. Ich möchte euch an den Text erinnern, den wir eben im Lukasevangelium gehört haben. Da hat Jesus ja über die Nachfolge gesprochen. Da kommt ein Mensch zu Jesus und sagt: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus weist ihn auf die Unsicherheit der Nachfolge hin. Einen anderen Menschen fordert Jesus selbst auf: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Und Jesus, wir haben es gerade gehört, sprach: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein Dritter will Jesus nachfolgen, möchte aber zunächst Abschied von seiner Familie nehmen. Und da spricht Jesus das Wort: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das erinnert uns daran, dass Nachfolge sehr radikal sein kann. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Die Nachfolge hat Vorrang als oberstes Gebot. Der eine Mann wollte seinen Vater begraben. Und das ist eine der wichtigsten Pflichten, die ein Sohn für seinen Vater zu tun hat. Jesus sagt: Lass die Toten begraben. Und nicht einmal vernünftig Abschied nehmen ist erlaubt. Denn Nachfolge, wenn Jesus sagt: Folge mir, heißt das hier wirklich Abschied nehmen. Die Familie verlassen und Jesus folgen. So war das damals. Und so radikal war damals Nachfolge. Kommen wir zu den beiden Aposteln, Judas und Petrus. Was wissen wir über diesen Judas mit dem Beinamen Iskariot? Nicht wirklich viel. Judas wird in allen Aufzählungen der Apostel in den Evangelien genannt. Über seine Berufung hören wir in den Evangelien nichts. Judas wird sich aber wahrscheinlich in allem nicht wirklich von den übrigen Jüngern unterschieden haben. Auch Judas folgte Jesus nach. Judas hörte die Worte des Meisters. Judas sah seine Wunder. Er wurde ausgesandt, um zu verkündigen und Wunder zu tun, wie alle anderen auch. Lediglich im Johannesevangelium, da gibt es einige kleine weitergehende Hinweise. Nach Johannes warnt Jesus schon früh, dass sich im Jüngerkreis ein Verräter eingeschlichen habe. Aber er nennt den Namen nicht. Nur in einem unterschied sich Judas von den anderen Jüngern. Er verwaltete die gemeinsame Kasse. Ihm war der Beutel anvertraut. Bei der Salbung Jesu in Bethanien erwähnt Johannes den Judas noch einmal. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte: Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft, um den Erlös den Armen zu geben? Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Soweit das Johannesevangelium. Die Sondergut des Johannes ist etwas schwer einzuschätzen. War dieser Judas wirklich von Anfang an etwas anderes als die übrigen Jünger? Oder ist das vielleicht eine Rückschau des Evangeliums zurück auf diesen Jünger, der dann ja eine sehr besondere Rolle hatte? Eine Rückschau im Wissen um die Tat des Judas. Und dann hatte Judas natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle bei der Gefangennahme Jesu. Wir haben es gerade gehört und die Vorgeschichte kennen wir sicher auch alle. Judas geht zum Hohen Rat und verrät Jesus um einen Judaslohn, die berühmten Silberlinge. Irgendwann ist aus einem unter den Jüngern, aus einem ganz normalen Jünger, ein Verräter geworden. Es sind viele Gründe vorgeschlagen worden, auf die ich nicht eingehen möchte. Wir wissen einfach nicht, was Judas dazu getrieben hat. Die Gründe sind spekulativ. Wir wissen nicht, was in Judas vorgegangen ist. Der Hinweis auf die Geldgier des Judas im Johannesevangelium scheint dafür nicht ganz befriedigend auszureichen. Aber das Ende des Judas ist uns bekannt. Als er sieht, was er angerichtet hat, versucht er, den Verrat wieder gut zu machen. Aber die böse Tat lässt sich nicht ungeschehen machen. Er will das Geld zurückgeben, aber die hohen Priester weisen ihn ab. Judas wirft das Geld in den Tempel. Und dann geht er hin und erhängt sich. Ein ganz normaler Jünger, aber der Jünger, der nicht bei Jesus bleibt. Judas ist der einzige Jünger, der verloren ging. Kommen wir zu Petrus. Über ihn wissen wir ungleich mehr. Wir kennen seine Berufungsgeschichte durch das Wort Jesu. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und Petrus kommt zusammen mit seinem Bruder. Wir kennen Petrus als den Fels, den Beinamen, den Jesus ihm gegeben hat, zusammen mit der Zusicherung, dass er der Fels sein soll, auf den Jesus seine Kirche bauen will. Ich habe es früher schon mal gesagt, Ich mag diesen Petrus. Ich bewundere diesen Petrus. Denn der Petrus hat so viel von dem, was mir alles fehlt. Er ist temperamentvoll und begeisterungsfähig. Seine Entscheidungen kommen spontan aus dem Herzen. Manchmal handelt er dabei etwas voreilig. Reden und Handeln stimmen auch nicht ganz immer überein. Aber er ist wirklich ein zupackender, begeisterungsfähiger Jünger. Und das hören wir natürlich auch an vielen Stellen. Ich möchte jetzt unseren Blick lenken auf die Rolle des Petrus bei der Passionsgeschichte. Noch am Tisch des Abendmahls sitzend spricht Petrus zu Jesus: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und Jesus antwortet ihm: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Dann folgt die Nacht in Gethsemane. Jesus bittet die Jünger, mit ihm zu wachen und zu beten. Und als Jesus dort im Gebet mit dem Vater ringt, den bitteren Kelch an ihm vorbeigehen zu lassen, da schlafen die Jünger, alle, auch Petrus. Was nach der Gefangennahme Jesu geschieht, brauche ich ja nur anzudeuten. So bekannt ist die Geschichte. Petrus ist Jesus von fern nachgegangen. Er versucht etwas über den Verbleib Jesu zu erfahren. Dreimal wird er erkannt. Dreimal streitet er ab, Jesus zu kennen. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und Jesus ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus verleugnet Jesus. Petrus, der glaubensstarke Fels. Auch Petrus versagt. Aber Petrus findet den Weg zurück. Zwei berufene Apostel und doch zwei Menschen, die einen völlig unterschiedlichen Weg gehen. Judas findet keinen Weg zurück zu Jesus. Er erkennt seine böse Tat, aber er wählt den falschen Weg. Er will den Verrat am liebsten ungeschehen machen. Er will seine Schuld aus der Welt schaffen. Aber das geht nicht. Die Schuld ist da. Die Schuld bleibt ihm. Judas weiß nicht, wo er sie abgeben kann. Und deshalb stirbt er in der größten Gottesferne. Ihm bleibt scheinbar nur der Weg zum Selbstmord. Auch Petrus ist schuldig geworden. Auch Petrus hat Jesus verraten. Ich höre jetzt Einwände schon. Das ist doch etwas völlig anderes, gar nicht Vergleichbares. Das mag sein. Jedenfalls nach unseren menschlichen Maßstäben. Aber ist Verrat nicht immer Verrat? Gibt es da großen Verrat und kleinen Verrat? Petrus hatte Angst. Angst vielleicht sogar um sein Leben. Aber rechtfertigt das den Verrat an Jesus? Einen gravierenden Unterschied gibt es zwischen den beiden. Petrus ist auch gefallen, aber Petrus steht wieder auf. Er bleibt bei Jesus und Jesus bleibt bei ihm. Wenn ihr es nachlest in der Verleugnungsszene im Lukasevangelium, steht: Jesus blickte Petrus an und dann kräht der Hahn. Dass Jesus bei Petrus bleibt, wird am schönsten deutlich am Schluss des Johannesevangeliums. Der auferstandene Jesus erwartet seine Jünger am Ufer des Sees von Tiberias. Sie waren nachts zum Fischen hinausgefahren und Jesus hatte ihn am Ufer schon einmal vorbereitet. Und als die Jünger am Ufer angekommen sind, da erneuert Jesus den Auftrag an Petrus. Dreimal fragt er den Petrus, ob der ihn lieb habe. Und dreimal gibt Jesus Petrus den Auftrag, weide meine Lämmer. Zwei Apostel, zwei Lebenswege, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Einer, der verloren geht. Einer, der dabei bleibt. Wie gesagt, auch Judas war von Jesus berufen. Auch er war ein Apostel. Und warum bleibt er nicht dabei? Was hat seinen Weg, die Orientierung, fehlen lassen? Irgendwo ist er falsch abgebogen. Aber er findet eben keinen Weg zurück. Natürlich ist in Judas die Macht des Bösen am Werk. Er ist besessen vom Satan. Aber ich glaube, dass er eben das Seinige dazu getan hat. Er hat erlaubt, dass die bösen Gedanken, dass die Versuchungen in seiner Seele Platz bekamen. Jesus sagt zu dem Verhaftungskommando: Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Ich glaube aber nicht, dass Judas sich herausreden kann. Er selbst hat dem Teufel, hat dem Bösen Platz gegeben. Judas, er kann und er muss uns allem als Mahnung dienen. Denn auch eine Entscheidung, Jesus zu folgen, ist nicht unumstößlich. Auch wir stehen immer in der Gefahr, uns von Jesus zu entfernen. Auch wir können verloren gehen. Was sehen wir an Petrus? Auch er fällt. Auch er kommt vom rechten Weg ab. Aber er findet den Weg zurück. Hinfallen und aufstehen. Am Gründonnerstag, als Jesus angekündigt hatte, dass es einen Verräter unter ihnen gibt, fragt auch Petrus: Herr, bin ich's? In den Evangelien von Matthäus und Markus endet der Bericht über die Gefangennahme mit dem Satz: Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Alle Jünger sind geflohen. Aber bis auf Judas eben sind alle zu Jesus zurückgekehrt. Umkehren kann man immer. Ihr kennt vielleicht das Schild auf amerikanischen Autobahnen: Return to last exit. Die Umkehr sollte immer möglich sein und sie ist möglich. Judas war auf seinem Weg von Jesus weg schon zu weit gegangen. Er hatte den Punkt der Umkehr offensichtlich überschritten, den Point of No Return. Nachfolge. Was bedeutet das? Was bedeutet das für uns persönlich? Wir leben hier in Deutschland in einer privilegierten Situation. Wir haben keine Gefahr für unser Leib und Leben, weil wir Christen sind. Aber wir wissen alle, dass wir in der Gemeinde hier Mitglieder haben, Menschen, die bei uns sind, die wegen ihres Christseins in ihrer eigentlichen Heimat, da wo sie ursprünglich mal hergekommen sind, in großer Gefahr sein können. Aber selbst in unserer komfortablen Welt in Deutschland, wir sind immer gefährdet. Großer oder kleiner Verrat, die Gefahr lauert immer. Christ werden und bleiben, beides ist ein immer fortschreitender Prozess. Ihr kennt das Wort, ein Christ ist immer im Werden. Und wenn wir einmal sagen, jetzt haben wir es, dann sollten wir überdenken, ob wir es wirklich haben. Beim Christsein, beim Werden und beim Bleiben ist eine große Hilfe die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft in der Gemeinde. Geben wir aufeinander Acht. Und dann können wir unser Leben froh und getrost angehen. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz und folge mir jeden Tag nach. Amen.